Hallo, willkommen zum Listen2-Podcast. Nehmen Sie eine entspannte Haltung ein und setzen Sie sich in die Nähe Ihres Endgerätes. Es geht los in 3, 2, 1.
Yo, herzlich willkommen, liebe Leute, zu dem Listen to Musik Podcast. Das musikanalytische Quartett, will man meinen. Worum geht's genau hier drum? Wir sind vier alte Leute, die sich einem gewissen Thema verschrieben haben, und zwar der Musik. Und zwar Musik hören. Wir kommen alle aus der Musikwissenschaft. Und Musik ist ja nicht nur hören oder erleben oder selber spielen oder sowas, sondern es ist natürlich auch so ein bisschen klein mal aufteilen, mal zu gucken, wie jetzt genau was funktioniert, wie die Musik überhaupt aufgebaut ist. Und ohne, dass ich mich natürlich verlaber, ich möchte natürlich nicht der einzige Pfeil in diesem Köcher sein, sondern ich habe noch hier drei andere drin. Und zwar...
Hallo, Test, Test. Ja, ich bin auch da. Also ich weiß gar nicht, hast du eben gesagt, wie du heißt?
Nö. Ich bin Lars.
Nee, ich bin Jonas, hallo.
Ja, das waren schon mal zwei.
Ich bin Rafa, ich finde das mit der Musikwissenschaften ist schon weit aus dem Fenster gelehnt, aber ja.
Zumindest hat man es mal studiert.
Ja, es ist schon, ja.
Ja, hallo, ich bin Hans und daran wollte ich auch anknüpfen. Danke, dass du es nochmal sagst, Rafa. Vielen Dank für deine schöne Einleitung, Lars. Musikwissenschaft ist natürlich richtig. Aber worum uns hier wirklich geht, ist wahrscheinlich ein bisschen über Musik labern unter Freunden.
Ja, ich hab gesagt locker und wir wollen Spaß dabei haben. Ich glaube, es gibt genug Leute, die Spaß dabei haben, über Musik zu sprechen. Und dafür muss man nicht immer den wissenschaftlichen Blick haben. Ich glaube, was uns alle sehr bewegt, ist, was Musik mit uns irgendwie macht. Und wie es dir die Beschreibung auch schon sagt, wir sind alle auch ein bisschen eingestaubt. Das liegt alles schon, unser Bildungsgang liegt schon eine Weile zurück. Im Moment praktizieren wir eher Musik, hören viel Musik und ein paar von uns sind in der Musikvermittlung. Ja.
Und um das nochmal ein bisschen weiter zusammenzufassen, also wir haben uns eigentlich alle kennengelernt in der wunderbaren Stadt Gießen. Dort haben wir neben Lehramtsstudiengängen auch Musikwissenschaft studiert und halt auch als Teil des Musikstudiums Musikanalyse, die natürlich sich damit eher befasst, Musik mal ein bisschen kleiner auseinanderzunehmen. Und das geht natürlich auch ein bisschen weit über das Thema der Musikrezension hinaus. Wir sind ja eigentlich eher weniger darum, jetzt zu bewerten, welche Musik ist richtig geil, welche nicht, welche lohnt es zu hören oder sowas. Vielleicht kommen wir da so noch im späteren Moment drauf zu. Aber wir haben uns jetzt als spezielles Thema mal einfach ein Album rausgepackt, um das einfach mal zu besprechen. Wie weit, welcher Struktur, das wissen wir alles selber noch gar nicht. Aber es handelt sich um das Album von The Strokes. Das ist eine Rockband aus New York und die haben ein neues Album rausgebracht und zwar heißt das The New Abnormal. Und das ist jetzt gerade erst erschienen, also 10. April 2020 rausgekommen. Und das Besondere daran, jedenfalls für mich, ist, dass ich damals Strokes-Fan war. Die anderen drei vielleicht nicht so. Aber ich habe übrigens es nicht aufgezwungen, dass die anderen das jetzt hier hören, oder?
Nee, absolut nicht. Nee, es war...
Nein.
Es wurde einem ja auch so vor den Latz geknallt, diese Neuerscheine.
Wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt zum ersten Mal so richtig bewusst The Strokes gehört. Also für mich kam das so vor, dass du uns das oder mir quasi ein bisschen aufbindest. Aber, ja, okay, ich bin damit zurechtgekommen. Also es...
ich habe die Room on Fire gehört von Strokes ganz viel. Die ist von 2003 und das heißt, das ist so meine Oberstufenzeit gewesen. Ich habe 2005 Abi gemacht und in der Zeit habe ich die echt viel gehört. Und das war auch echt so ein, als ich den ersten Song gehört habe auf dem Album, der fängt gleich mit so einem typischen Gitarrensound von Strokes an. Und das war irgendwie... Ich hab's schon mal zu dir, Lars, gesagt, ne? Irgendwie es schmeckte direkt nach selbstgedrehten Kippen und Becks. Mhm. So wie das irgendwie. Ja, das war irgendwie so dieser.
Ja, es war auf jeden Fall die Zeit der Nullerjahre. Irgendwie. Wir waren alle noch Schüler, Oberstufe. ging so langsam aus der Schule raus und ich sehe auch, also ich habe, vielleicht als sagt es ja jeder einfach mal kurz jetzt, ich mache mal weiter, ich habe die Strokes sehr, sehr viel gehört, aber nie freiwillig. Ich habe mir die Strokes nie angemacht, hatte aber mit vielen Freunden zu tun, hatte eine große Clique, die alle Strokes verrückt waren und auch die Platten rauf und runter gehört haben und so habe ich auch mitgehört. Aber ich hätte mir die Strokes nie selbst aufgelegt. Ich war kein Fan.
Hat das einen Grund irgendwie gehabt bei dir?
Den Sound mochte ich tatsächlich immer, war mir auch immer sehr sympathisch, die Band. Ich hatte auf das dieses runtergeladdel, ich sage es jetzt einfach mal ganz wissenschaftlich direkt, dieses lässige Runtergespiele, so halbherzig gefühlt irgendwie, und dieses diese Melancholie bei den Strokes, da hatte ich irgendwie nicht Bock drauf. Ich bin aber auch, komme aus einer, also in der Zeit war ich mit einer sehr straighten Musik unterwegs, mit einem sehr definierten Sound, und das war tatsächlich so ab 2005, also bis 2005 viel Punkrock und Nirvana und so weiter, und ab dann 2005 bis 2009 ganz viel Metalcore, Hardcore, habe auch in einer Hardcore-Band gespielt, und da hat man war auf einen anderen Sound gepolt, einfach ganz klar.
Ja, ist echt interessant, zu hören. Also während ihr 2005 auf irgendwelchen Rockfestival unterwegs gewesen seid, war mein erstes Festival Splash.
Ah, ja.
Das Splash, genau.
Ja, natürlich.
Genau, also damals habe ich viel Hip-Hop gehört, überwiegend auch deutschen Hip-Hop. Habe das auch gerne selbst gemacht so. Und genau, 2005, erstes Festival Splash. Dementsprechend komme ich jetzt aus den Nullerjahren nicht aus dem Rockbereich. Aber das hat sich jetzt natürlich so in den letzten Jahren auch ein bisschen geändert, dass man so auch ein breiteres Ohr für Musik entwickelt hat.
Ja, nicht in den letzten Jahren. Ich meine, wir haben uns ja kennengelernt vor, jetzt muss man mal überlegen, 12 Jahren, 10 Jahren? Wann haben wir uns in Gießen getroffen? Ja, da habe ich... Der erste Eindruck zählt ja, Lars, als Britpopper irgendwie kennengelernt. Du kamst doch gerade aus England.
Ist
wahrscheinlich falsch. Schlimm, was ich jetzt sage, aber oder weiß nicht, ist es okay, wenn ich das sage?
Was, Indie-Pussy?
Ja, so ein bisschen, ja.
Ja.
Kam es gerade so.
Wäre jetzt nicht das erste Mal gewesen.
und Hans natürlich als ja, so.
Der Rapper.
Als ein Rapper, der aber auf der rechten Bahn geblieben ist irgendwie. Und mit
der
viel Comedy Ehre.
Ist der Rapper.
Und aber auch unheimlich, also ich denke, ich finde es immer noch nach wie vor spannend, Hans, wie jeder von uns, aber vor allem du, dich auch als einen aktiven, sehr offenen Hörer entwickelt hast.
Ich hatte ja auch gute Inspirationsquellen.
Und das nicht nur durchs Studium.
Genau.
Ja, wie man schon hört, das ist natürlich jetzt auch eine Zeit, also jetzt gerade das neue Album ist für mich halt auch so ein Punkt, wo ich überhaupt mal die Strokes wieder auf dem Schirm habe, weil für mich war damals, um nochmal nostalgisch da zurückzublicken, eines der Highlights eigentlich auch von dieser Nuller-Jahre-Zeit, wo man so auf Festivals ging und so als Jugendlicher, da war für mich besonders das Strokes-Konzert auf dem Hurricane-Festival 2006. So, das habe ich nochmal nachgeguckt, wann das genau war. Da war ich glaube, zum dritten Mal bei dem Hurricane und da waren die dann auch Headliner und so. Und das war eigentlich so schon so der Höhepunkt meines Fan-Daseins. Da haben die Strokes schon das dritte Album rausgebracht. Nochmal ganz kurz zur Band überhaupt zurückzugehen. Also, Rafa, du hast das ja schon gesagt, Room on Fire, war sozusagen schon das zweite Album. Und die haben sich alle letztendlich in New York zusammengefunden. Das sind anscheinend auch viele New Yorker. Und das erste Album, Is This It, das ist schon damals im Jahr 2001 rausgekommen und ist so auch eines so dieser, ich sag jetzt mal, Indie-Alben gewesen. Und es gab, das habe ich jetzt auch nochmal nachgelesen, dass selbst das Room on Fire, womit ich da auch, glaube ich, vielleicht das erste Mal mit den Strokes in Kontakt kam und dann später Is This It auch lieben gelernt habe, galt damals schon so als eine Art kommerzieller Ausverkauf. Da können wir vielleicht noch mal später zu kommen, ob das irgendwie Gehalt hat. Aber lass uns doch erstmal so ein bisschen über das Album sprechen, oder?
Also mir fällt da gerade auf, also Ich weiß jetzt nicht, wie vielfältig die alten Alben sind, aber gerade beim ersten Track ist mir so ein bisschen gleich so ein bisschen Indie-Rock-Pop ins Ohr geflossen. Gerade dieses Verspielte. Ich habe gerade so diese verspielte Melodie im Ohr, die von der Gitarre gespielt wird, als wenn jetzt ein Kind so na, 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 na. Also da musste ich irgendwie so, also weiß jetzt nicht, wie es euch da geht, das interessiert mich da noch. Ihr kennt die Strokes natürlich noch besser, aber da, als wären sie quasi zu den Quellen des Indie-Rocks zurückgehen, gerade gleich mit dem Essen-Track. Was mich dann auf jeden Fall auch überrascht hat, es gab viele andere coole Tracks auf dem Album, vor allem mit Synthes. Da weiß ich jetzt nicht, inwiefern das auch bei den alten Alben der Fall war. Wie ging es euch mit dem ersten Track? Habt ihr euch da so an den Indie-Rock zurückversetzt gefühlt?
Das ist natürlich schwer zu sagen. Das muss man doch kurz wissenschaftlich werden. Der Indie-Rock ist, wissen wir ja, wie ich spiele. Ich weiß, an welchen Indie-Rock du jetzt gerade denkst. Und an den denke ich tatsächlich auch. Also ich denke, es musste auf jeden Fall als Strokes typisch erstmal gedudelt werden, so für eine halbe Minute. Das habe ich, also das war auch mein erster Gedanke, als es losging. Ja, jetzt ist es mal. Aber jetzt einmal richtig die Gitarre rauf und runter gedudelt.
Aber die ist verspielte
Melodie rauf.
Versteht ihr was?
Ja, genau. Ja. Und auch so dieses Edgy Badge Melodie, so ein bisschen, genau. Ja. Und dann.
Ja, genau.
Nee, Rafa?
Ja, also es ist, genau, dieser Begriff Indie ist natürlich. Schwierig, ja, also was soll das bedeuten, um einen Sound zu beschreiben, aber genau das, diese Gitarrenmelodie, die du gerade benannt hast, aus dem, das ist genau das, was ich meinte, wo ich gesagt habe, ja, das ist direkt irgendwie für mich genau so ein Backflash gewesen, irgendwie dieser Sound, genau diese Gitarre und die Melodie, ja, so ein bisschen verspielt, ja, und ich meine, der Song heißt ja auch
Adults are talking.
Genau.
Ja.
Also, ne, aus welcher Perspektive ist er also wohl zu sehen, ja. Das würde vielleicht ganz gut passen. Ne?
Also, was mir als allererstes dabei aufgefallen ist, als ich den gehört habe, war, dass der Song eigentlich komplett untypisch für, so wie jedenfalls wie ich die Strokes in Erinnerung habe, also meine ich, mit einer Drum Machine beginnt.
Stimmt.
Das ist halt so eine Sache, also jedenfalls meine ich, dass es eine Drum Machine ist, die halt ziemlich Strokes untypisch ist, würde ich mal behaupten, aber gleichzeitig gerade aufgrund der Gitarre, die dann reinkommt, und dieser kleinen gespielten Melodie, die einfach nur diese. Hans, du meinst doch dieses oder irgendwie so. Und das, da kommt ja der Gesang da rein. Und bei dem Gesang ist dann natürlich irgendwie ganz klar, dass es hier der, ich will nicht sagen, schon typische Strokes-Gesang, da müssen wir sowieso noch mehr drauf eingehen, was überhaupt der typische Strokes-Sound ist oder Strokes-Gesang ist. Aber da habe ich mich eigentlich ziemlich gut abgeholt gefühlt. Also einerseits ist die Drum Machine jetzt auch nicht allzu krass elektronisch, also sehr digital scharf, so glasklar, sondern halt eher so ein bisschen, ich will nicht sagen dreckig, aber das würde ich jetzt einfach mal sagen, so. Und ich will erst recht nicht warm oder analog oder sowas sagen, aber es passt sich einfach ganz gut, es passt halt einfach ganz gut rein und vor allen Dingen bei dem Gesang, was mir halt auch schon immer auffällt, beziehungsweise für die Strokes eigentlich auch immer relativ egal ist, ist halt eigentlich, was der Sänger Julian Casablancas singt. Und mir kommt es halt eher immer darauf an, wie er das singt. Und ich finde jetzt gerade bei dem ersten Track, der unterstreicht es das halt, dass er irgendwie so, ich habe selbst Textfetzen nicht im Kopf, aber ich habe nur in Erinnerung, dass er das halt irgendwie so dahin rotzt. Also sich jetzt nicht so anfangs vielleicht Mühe gibt zu singen oder auch oft sehr undeutlich singt. Aber dass es dann halt eben dieses Coole einfach ist, was er irgendwie damit aussprüht irgendwie. Genauso wie die Gitarren in Kombination damit habe ich immer das Gefühl so, was die machen, ist schon sehr gut. Also die geben sich schon so viel Mühe dabei. Es klingt aber so ein bisschen so, als wäre denen das nicht so wichtig und die versprühen dadurch einfach so eine Art Coolness. also da war ich jedenfalls damals immer sehr, sehr angetan damit von.
Ja, das hast du sehr gut beschrieben auf jeden Fall. Da würde ich voll mitgehen. So eine Mischung aus Coolness und aber auch Lethargie irgendwie, also was den Gesang angeht. Und das war auch 1:1 umgesetzt auf das Gitarrenspiel, früher zumindest, fand ich. Also überhaupt das Instrumentalspiel bei den alten Platten, das ist ja ich so als Hauptunterschied zu der, als Abgrenzung zu den alten Platten, das war so runtergelatzt. Mhm. Aber also natürlich gewollt und wohl kalkuliert, einfach runtergespielt, bewusst hier und da vielleicht nicht ganz aber sauber. Ich finde, die Platte ist unheimlich sauber und präzise gespielt, von vorne bis hinten.
Was haltet ihr denn davon, wenn wir mal kurz in den ersten Track reinhören? Oder will noch jemand was sagen?
Ja, ich finde, nee, vergiss es. Komm, mach weiter.
Scheiße. Trau dich, du musst hier.
Ja, auch Fehler sind in diesem Podcast natürlich gerne gesehen. Wir sind also natürlich auf, nicht unfehlbar.
Mir sind jetzt irgendwie so ein paar Gedanken hängen geblieben. Also einmal natürlich die Geschichte mit der Drum Machine, das ist irgendwie was sich durch das Album zieht. Ne? Hans hat schon von Synthes gesprochen. Ja. Und die nehmen hier echt irgendwie eine große Rolle ein. Das ist das eine. Und dann finde ich, ich kann das nicht so bestätigen mit dem runtergerotzt. So, das würde ich so überhaupt nicht sehen. Also das klingt für mich so, als wäre das so ein der Sound ist immer total klar und immer total da und so. Also es ist so ausdifferenziert, du kannst jedes Instrument gut hören und so, also auch bei den älteren Sachen. Und deswegen, ich finde das jetzt nicht so, dass es irgendwie also man würde niemals sagen, das ist zum Beispiel, das ist eine Live-Aufnahme oder so. Also du hörst, weißt du, was ich meine? Es ist ja, immer klar, Fall, ja. Nee, das ist Studio so, und das ist, und das klingt auch so, und das ist auch, ja.
Also man muss ja dazu sehen, dass auch aus meinem Blick oder von meinen Ohren her das richtig gut ausproduziert ist. Ne? Also das ist halt, das hat eben, Strokes hatten noch nie, glaube ich, diese Art Lo-Fi-Charakteristik drin, die halt bewusst damit spielt, dass sie irgendwie scheiße klingt. Also ich glaube, qualitativ ist das immer hochwertig. Auch ja die Synthesizer, die damit reingehen, das sind keine 0815-Sounds, die man hört. Die haben schon durchaus so Anspielungen oder Referenzen in ganz klare Zeitalter. Ja. Da gibt es ja auch diesen einen Synthi, ich weiß jetzt gar nicht mehr, aus welcher war das, Brooklyn Bridge to Chorus, ist halt auch einer, das ist der dritte Song. Da gibt es so eine Art Staccato-Synth, der ist halt irgendwie total unkontrolliert, bricht total voll in die Mitte rein. Und habe ich aber jedenfalls nicht das Gefühl, dass der irgendwie schlecht ist, dass die das nicht irgendwie besser in den Mix reinmixen können, sondern der will genau in der Mitte frontal dir sagen, hallo, ich bin jetzt hier gerade so ein 80s-Revival-Ding irgendwie. Mhm. Aber die nutzen halt immer noch spezielle Mittel. Und ich finde halt, es bleibt irgendwie Strokes. Und nicht laissez-faire oder so lässig irgendwie dahin gesungen, so will ich das ja auch gar nicht sagen, weil der Sänger ist ja auch in dem ersten Song durchläuft der für mich schon so Phasen. Das fängt irgendwie mit dem Anfang an, als wenn man vielleicht denkt, der würde jetzt mal irgendwie nach dem Aufstehen mal versuchen, so eine Gesangssession hinzukriegen, mal eine Spur richtig zu singen oder sowas. Aber das geht dann ja sehr schnell weiter, dass er in dem Chorus, glaube ich, sehr, sehr schnell in eine Kopfstimme übergeht. Und dass er später, ich weiß nicht, habt ihr das auch so gehört, dass der so ein bisschen so Rock'n'Roll so irgendwie übergeht. Und das hat mich so ein bisschen so an Falco erinnert.
Stimmt, ich musste an diese Wiener Band denken, diese deutsche Wiener Band. Diese deutsche Wiederband.
Du meinst Bilderbuch?
Genau, Bilderbuch, ja. Ja,
ja, stimmt.
Aber ich habe immer nach wie vor noch das Bedürfnis, doch nochmal in den ersten Song reinzuhören, gerade weil wir jetzt so
das. Ja, okay, dadurch, dass wir das natürlich hier im Podcast nicht einfach so zeigen können und so, das ist natürlich urheberrechtlich geschützte Musik, kann es durchaus mal sein, dass wir so eine Art Break reinbauen und dann einfach sagen, so, wir hören jetzt nochmal in den Song rein und dann cutten wir quasi raus und dann wieder rein zur Diskussion. Also würde ich einfach mal sagen, wir machen jetzt mal hier einen kurzen Cut, hören rein und dann schauen wir gleich mal wieder rein, ne?
Bis gleich.
Ja, dann Hans, dann komm doch mal wieder rein.
Ich bin auch drin. Hallo?
Ja, du musst ja wieder.
Ach so,
rein in den Podcast.
Ja, ja. Also ich, kann genau verstehen, was ihr meint, so mit diesem, ich glaube, Lars, du hast das gesagt, mit dem, da steht jemand morgens auf, tritt direkt ans Mikro und singt fast gelangweilt rein. Ich musste auch sagen, irgendwie war der Song echt doch sehr abgerundet. Also ich, jetzt fällt mir auch wieder ein, als ich den mal zum ersten Mal gehört habe, oder generell könnte es auch irgendwo im Radio laufen, finde ich. Also es ist fast, na, fast echt? Wie so ein...
Das ist ja der Wahnsinn.
Komm, Hansi!
Naja, wenn man halt die anderen Songs sieht, die sind jetzt nicht so, also es könnte irgendwo, keine Ahnung, irgendwie so ein, hier, kennt ihr ja die ganzen Radios. Auf jeden Fall.
Da könnte man jetzt auch nochmal, da könnte man jetzt aber auch nochmal kurz reinschneiden. Also die ersten Singles von dem Album sind At the Door, Bad Decisions und Brooklyn Bridge to Chorus. Das ist jetzt zwar nicht der, den wir jetzt hier besprechen, aber es gab schon vorher Single-Auskopplungen.
Ja. Ah ja, okay.
Nochmal ganz kurz zu dem Nuscheln, also zu diesem Chorus, den wir jetzt ja gerade nochmal alle gehört haben. Mhm. Weil Rafa, ich sehe dich da ja doch schon wieder mit dem Kopf schütteln, von wegen wie dem gerade aufstehen. Was ich halt meinte, ist halt wirklich, im Chorus hört man das ganz genau, für mich, dieses Nuscheln, also man könnte es jetzt auch komplett aussingen, so technisch korrekt, mit mehr Kraft in der Stimme und so. Das braucht er aber nicht, weil das, finde ich, spiegelt genau diese geile Haltung da, die für mich immer der Sänger schon immer ausgestrahlt hat. Und es dreht sich ja dann auch erst hoch, der komplette Song. Das geht ja erst quasi los. Der hat insofern für mich so eine richtige Rampe, der Song.
Also ich finde auf jeden Fall, dass der Song, oder dass er so singt, dass es so ein bisschen... Ich glaube, es soll ein bisschen gelangweilt klingen, das stimmt schon, aber er singt es halt total so mit viel Luft. Es ist eigentlich relativ anstrengend, glaube ich, das so zu singen. Also, ich glaube, es ist da relativ viel Luft mitkommt sozusagen, ja. Also, um das so leicht gelangweilt singen zu können. So. Mhm. Ja, und ganz kurz, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon sind, aber ich weiß jetzt, was Hans, was du meinst mit dem, oder Lars war es, mit Falco. Oh,
ja. Mhm. Ja, das kam so nach diesem Gitarren-Exodus da am Ende, ne?
Ja, ich frage mich, ob das irgendwie, ich habe sowieso das Gefühl, dass auf dem ganzen Album irgendwie die Stimme eine große Rolle spielt, dabei irgendwie Rollen zu verteilen. Also dass da irgendwie mit der Stimme ganz viele Rollen dargestellt werden. Auch in Momenten, in denen in der Kopfstimme gesungen wird, irgendwie teilweise so, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber Dialoge zwischen Mann und Frau stattfinden. Und hier halt irgendwie, ich meine, die erste Zeile ist, wie war es, they've been saying you're sophisticated, ja, und irgendwie dieses ganze, ja, irgendwie so ein bisschen, wenn Erwachsene sprechen und dann ist man irgendwie vielleicht in so einer bestimmten Kreis, in dem man sich bewegt, in dem irgendwie die Leute ganz toll reden können und, aber irgendwie, ja, ist so der Protagonist des Songs sozusagen gelangweilt davon.
Das ist eine Interpretation, so, da würde ich auch voll mitgehen, glaube ich. Ich bin gar nicht zu der Interpretation gekommen, weil ich das sofort abgetan habe, als das typische Strokes-Sound halt irgendwie. Eben genau dieses Stimmliche, dieses so, ja, halt lässig coole, so runter belanglos runterbeten. Ich finde schon, dass das nichts Besonderes bei dem Song ist, sondern dass es eher was Strokes-typisches ist.
Aber das ist echt was mir genau beim ersten Mal hören von dem Album so aufgefallen ist, dass da total viel eben anders ist, als ich das irgendwie von anderen Strokes-Alben kenne, was die Stimme angeht. Also total, also gerade diese Kopfstimme, die ständig irgendwie in dem Album vorkommt, die war mir jetzt nicht so geläufig. Und
nee, bei mir auch nicht.
Genau, und dieses letzte, ja, wo er Oh, maybe not tonight, singt er die ganze Zeit, ne?
Ja,
oh,
ja, das ist dieses also, Rock-Falco-Ding, was ich meine.
Dieses Falco-Ding, ja. Und das, finde ich, klingt aber einfach total, das ist mir beim ersten Mal schon aufgefallen, einfach, ja, so arrogant. So, ja. Und das ist, ich glaube, das ist das, was ich meine. Ich glaube, da wird einfach ganz viel mit der Stimme gespielt, um eben Rollen darzustellen. So, das ist, ja, muss
ich. Ich möchte zu diesem Punkt kurz was sagen. Und zwar, das ist was für mich schon immer Strokes ausgemacht haben. Einerseits, das liegt halt auch an der Band. Ich wollte noch mal kurz sagen, wer da alles mitspielt. Also der Sänger, über den wir jetzt die ganze Zeit reden, das ist Julian Casablancas. Dann gibt es den, es gibt ja zwei Gitarristen. Das ist einmal Nick Valenzi und Albert Hammond Jr. Und dann gibt es den Bassisten Nikolai Freitur oder Freiture. Ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. Und dann noch Fabrizio Moretti. Und diese Namen sind halt schon relativ bekannt, weil zum Beispiel der Vater von dem Sänger, der hat halt, ich glaube, kommt der nicht vom Modelabel. Das heißt, der ist quasi in der New Yorker Modeszene im Prinzip auch aufgewachsen, kann man so sagen. Und dann Albert Hammond Jr. ist der Sänger von dem Sänger Albert Hammond und hatte halt auch sehr, sehr viele Hits. Ich kenne den ehrlich gesagt nicht so sehr, aber das ist jedenfalls was. Der hat sich auch schon etabliert und das ist halt auch immer was zu den Strokes, finde ich, dazugehört. Dieses rotzige, coole heißt aber auch gleichzeitig arrogante, snobbische. Für mich waren das schon immer die reichen, coolen Kids, die sich alles leisten können, aber deswegen auch nicht quasi nach oben sich arbeiten müssen oder sowas. Und deswegen nutzen sie das als Stil so, sie müssen sich zu nichts bemühen, sind schon quasi da und sind die coolen New Yorker Typen. So war das für mich jedenfalls schon immer. So haben die sich für mich dargestellt in Interviews. Und deswegen finde ich, entspricht halt dieses Strokes-Ding halt auch immer so ein bisschen was Arrogantes mit bei. Was ich aber halt als cool, als so, ja, abgefuckt, mir ist es scheißegal, ich brauche das nicht. So, was das halt so mitgeschwungen hat.
Nochmal zu den Rollen, die Rafa gesagt hat. Also ist mir auch gar nicht aufgefallen. Aber ich ganz am Ende von dem Song gibt es ja auch nochmal so einen Dialog zwischen den beiden Gitarren.
Das habe ich übrigens als Call and Response mir aufgeschrieben.
Ah ja. Aber also
das ist wirklich so, ja, einer gibt eine Melodie vor und der andere macht das so einfach so ein bisschen nach oder tut da was dazu. Also das ist wirklich, finde ich, so ein Hin und Her. Und also nicht hin und her, aber so, halt, ist so eine Art Call and Response, in dem die Gitarren miteinander sprechen, sich Sachen, Ideen zuwerfen. Und das finde ich musikalisch halt höchst interessant. Und da möchte ich jetzt auch noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, weil das fand ich schon immer ausgezeichnet für die Strokes. Es sind zwei Gitarristen, aber man hat nie wirklich das Gefühl, dass sie so ganz klare Rollen haben. Also das heißt, der eine ist der Soli-Typ, der die Licks immer spielt und der andere ist einfach so der klassische Rhythmusgitarrist, der im Hintergrund seine Chords runtermacht. Es gibt eine Tendenz, dass Albert Hammond Jr. eher der Typ ist, der so die Akkorde und sowas eher so spielt und dann der Nick Valenzi, der halt eher so die, ich sag mal, anspruchsvolleren Licks oder Riffs oder Soli halt spielt. Aber das gibt sich halt immer so, das ist halt immer stark im Wechsel und ich finde jetzt auch gerade bei der Platte ist es so, dass die sind immer sehr stark hart nach links, hart nach rechts gepannt. Also es gibt quasi immer ganz links die Gitarre, ganz rechts. Ja. Und damit sind die Rollen immer klar verteilt und die spielen ständig miteinander. Also es gibt nie so dieses eindeutige Rollenbild von den zwei Gitarristen.
Ja, das stimmt. Ist mir auch aufgefallen, also diese das so abzumischen. Genau. Das wäre jetzt auch nicht üblich. So.
Wollen wir vielleicht mal auf die Produktion der Platte
ganz kurz, wir müssen auch gleich mal, glaube ich, eingehen. Von dem Song mal dann auch wegrücken und woanders hingehen, weil die Platte so interessant und so doch auch sehr vielfältig ist. Vielleicht noch ganz kurz, ich fand Hans, was du so da eben gesagt hast, mit hat Radiopotenzial oder so, oder wie du es gesagt hast, das stimmt schon auch tatsächlich. Es ist schon, da ist schon was
Wahres. Im Radio,
ich finde, das ist ein grandioser Opener, der Song, weil da ist echt leicht zu verdauen, ist leichte Kost irgendwie und da gibt Strokes-Fans das, was sie hören wollen, irgendwie erstmal sehr schnell und trotzdem ist er, klingt er sehr erwachsen, also man kriegt das, was man eigentlich hören will, nämlich ein Stroke-Sound, der sich aber trotzdem so ein bisschen verändert hat, geht mit der Drum Machine los, wir haben den für meine Begriffe viel brillanteren Klang als sonst und am Ende dieses Songs, dieses Studio-Gelaber, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, also das hat ja, das ist ja auch ziemlich witzig.
Ja. Und das ist nicht das erste Mal, also das einzige Mal.
Genau. Ich habe mir übrigens auch, weil du das gerade so sagst, Jonas, nämlich auch genau darüber Gedanken gemacht, ob es Absicht ist, dass der Song halt als erstes platziert ist, wegen genau all dieser Sachen. So, dass du, so wie ich das auch gesagt habe, ne, du kommst mit diesem Gefühl rein, ah ja, Strokes. Und
Man muss auch noch kurz dazu sagen, und da möchte ich vielleicht ein bisschen mehr auf die Produktion eingehen. Das ist ja nicht das Album nach dem dritten Album, was ich vorhin meinte, dieses First Impressions of Earth, was 2005 rauskam, wo die mit jetzt sozusagen ihr großes Comeback haben, sondern es gibt ja noch zwei Alben dazwischen und eine EP, die halt ehrlich gesagt bei mir eigentlich sowas von rausgefallen ist. Also irgendwie, das war ein anderes Zeitalter für mich. Ich war irgendwie so, die Strokes waren für mich auch nicht mehr so das, was sie mal waren, mehr oder weniger. Und deswegen finde ich das umso erstaunlicher, dass jetzt auch gerade der Song mich so abholt. Und um noch mal ganz kurz auf diese Produktion einzugehen, wisst ihr überhaupt, von wem die Platte produziert wurde?
Nein,
jetzt kommt's.
Ja, und zwar wurde Rick Rubin dafür engagiert für die Platte. Und das sollte eigentlich kein Unbekannter sein. Also ich habe jetzt kein Referat über Rick Rubin angefertigt, aber nur so viel, dass guckt euch die Wikipedia-Seite von Rick Rubin an. Da ist Rage Against the Machine, Metallica, hat der nicht auch Dings hier wieder hochgebracht? Na, wie heißt der nochmal, der Country-Musiker? Johnny Cash?
Ja, sieht auf jeden Fall abgefahren aus.
Slayer.
Also ein Name eigentlich als Produzent, den man sich gerne mal notieren und merken kann. weil der halt eben schon sehr, sehr viele Alben gemacht hat, die wir wahrscheinlich auch lieben oder zumindest mal irgendwie gehört haben. Musiker, zu denen er auch wieder zu so einem Comeback verschaffen hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass, um jetzt schon mal so eine Art, ich weiß, wir sind ja jetzt hier nicht Rezensions- Zirkel oder sowas, aber ich finde durch die Arbeit von Rick Rubin, ich wüsste es jetzt auch nicht, dass er daran beteiligt ist, wenn ich es jetzt nicht nachgeguckt hätte, aber so, es lässt schon Rückschlüsse auf, dass, finde ich, sehr, sehr viele Sachen in diesem Strokes-Album drin sind und gleichzeitig aber man immer noch diesen Kern Strokes inne hat. Also es ist jetzt nicht verwurstet, sondern es sind sehr, sehr viele neue Facetten dazu gekommen. Und ich finde halt gerade dieser erste Song, der bietet halt schon mal so einen perfekten Anlauf für den Rest.
Das ist echt krass. Also das muss man doch, so kann man nebenbei erwähnen, dass Rick Rubin sowohl mit Mick Jagger, aber auch AC/DC und dann aber auch 2013 mit Eminem gearbeitet hat.
Echt? Oder Lady Gaga und Ed Sheeran?
Ja, Metallica, also der hat halt alles
Linkin Park, Slayer
gemacht und auch viel, viel, viel groß gemacht und wieder groß gemacht.
Ja, interessant, ist interessant. Immer wieder Weezer, Slipknot, ist gut, Jay-Z.
Also nur um das nochmal für alle Zuhörer so zu nennen, ne? Also wir sind jetzt hier natürlich auch nicht mit Perfektion in musikwissenschaftlichem Wissen eingetüncht. Wir haben nicht alle Kinder, viele sind Lehrer geworden. Das ist alles sehr, sehr unterschiedlich gelaufen und wir sind alle selber nicht mehr wissenschaftlich irgendwie unterwegs. Wir fassen keine Blätter oder so.
Und ich sehe gerade, der hat auf dem GQ YouTube-Kanal eine Reihe mit Epic Conversations, wo er unter anderem auch mit Pharrell.
Also wir empfehlen euch jetzt einfach mal den Wikipedia-Artikel.
Ja, da ist auch der Hansi wieder mit am Start.
Aber hier habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich für heute eine Frage mitgebracht habe.
Oh. Nein, aber pack sie aus.
Ja. Also ich habe mich gefragt, warum klingen eigentlich, aber warum sind Sonntage eigentlich immer so depressiv?
Das ist eine sehr gute Frage, Hans.
Wo wir bei einer perfekten Überleitung zum nächsten Track sind. Und zwar, ich weiß jetzt gar nicht, welche Nummer das ist.
Nummer 7.
Genau, Why Are Sundays So Depressive?
Depressing.
Generell muss ich erstmal vorneweg sagen, dass ich muss schon sagen, ich bin jetzt nicht so groß der englischen Sprache mächtig, aber es gibt Musiker, da versteht man die Texte besser. Und es gibt Musiker, da versteht man die Texte schlechter. Und ich finde, Strokes gehören auf jeden Fall zum zweiten Teil. Also ich habe mir jetzt auch nicht den Text von dem von dem Why Are Sundays So Depressive mal reingezogen. Aber wenn man ihn einfach nur anhört, finde ich, dass allein durch den Sound und so wie er gestaltet ist, dieses Sonntagsfeeling, also ich habe es auch lange nicht mehr gehabt, aber ich weiß noch, dass Jonas und ich immer von dem Sonntagsblues gesprochen haben. Vor allem während der Schulzeit, wenn es am nächsten Montag in die Schule ging und man hat die Hausaufgaben nicht gemacht oder keine Ahnung, irgendeine Klausur stand an.
Also
mittlerweile kenne ich diesen Sonntagsblues auch nicht mehr, aber ich fand es generell interessant, dass jetzt hier jetzt zumindest in dem Song das Gleiche empfunden wird und auch das Gleiche irgendwie verarbeitet wird. Und ich finde, es wurde musikalisch echt gut umgesetzt.
Genau, also da möchte ich ganz kurz anschließen, wenn wir jetzt bei dem Song einfach mal sind. Von 1 zu 7. Ich habe, ohne den Titel mir anzugucken, ich habe das Album zum ersten Mal gehört im Auto, auf einer Autofahrt zu meinen Eltern, war eine längere Fahrt, saß allein im Auto und also mein Ersteindruck hat also quasi im Auto stattgefunden und da schaut man ja eben nicht auf die Titel, man soll ja auch nicht aufs Handy gucken oder auf irgendwas nebenbei lesen. Ich habe es einfach durchgehört, musste also von keinem einzigen Titel den Namen. So, und bei dem Song habe ich echt, es war ganz, ganz heftig, habe ich gedacht, was ein schwacher Song im Gegensatz zu all dem, was vorher da war. Das war so mein Gefühl in dem Moment, ist das schwach im Gegensatz zu dem, was ich alles vorher jetzt gehört habe. Und ich hätte ihn am liebsten weiter geskippt irgendwann. Das war auch der erste Höreindruck, also von dem Song tatsächlich. Mhm.
Was bietet denn das Klangmaterial, Rafa, überhaupt?
Von dem Song jetzt?
Oder von. Hat er da was vorbereitet, Rafa?
Was ist da denn überhaupt drin?
Das ist jetzt eine Prüfungsfrage.
Ja, oder jemand anders?
Naja, es ist halt...
Ich finde, wir greifen schon irgendwie das vor, ohne überhaupt zu klären, was man da eigentlich so hört. Also ihr habt den Höreindruck, aber was erzeugt das alles jetzt?
Also es ist schon auch zum einen monoton, das ist wahrscheinlich vielleicht das, was Jonas auch so als schwach empfunden hat. Was mich immer wieder doch auch fasziniert an dem Album sind einfach die Synthes. Und aber auch nicht so, es gibt auch nicht so dieses, also irgendwie kommt es einem doch immer vor, dass gerade die Sounds der Synthesizer so gewählt wurden, dass sie gerade so an der Grenze zu, oh, klingt das kacke so und trotzdem irgendwie auch geil. Und was jetzt speziell bei diesem Titel ist, finde ich, dass dieser Synthesizer, der im Refrain reingespielt wird, der ist so richtig nervig. Also es ist wie so ein, also ich habe das irgendwie damit irgendwie
Meinst du das Ding mit Tremolo-Effekt?
Also es ist wah-wah, wah-wah, wah-wah. Ah, ja, okay. Also das war, genau. Also für mich war das so das personifizierte Sonntags- Depressivgefühl, so, also so irgendwie was so im Kopf. Ich meine schon, oder? Also bin ich mir ziemlich sicher, aber wenn nicht, können wir nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen, reinzuhören. Aber das finde ich schon auch vom Klang auch gut so musikalisch umgesetzt, ja.
Also der ist natürlich auch so ein bisschen.
Ja, also dieses. Funk.
Ja, weiter.
Ich wollte nur noch mal kurz sagen, was so in dem Song nicht mehr aufgefallen ist, sondern was ich da irgendwie in dem Song vorgefunden habe. Erstmal ist das Gitarrenintro, ich habe es jetzt auch nicht mehr so sehr im Kopf, aber es war halt sehr, sehr wieder typischer Hardpan, also eine Gitarre links, eine Gitarre rechts. Der Bass spielt eine obere Lage und ich glaube, was auch gerade dazu führt, dass es so dem Titel, sage ich mal, gerecht wird, ist halt, dass es sehr, sehr breit ist. Ihr habt schon dieses, also so breit, langatmig irgendwie. Der im Chorus wird halt auch nur, das habe ich mir aufgeschrieben, I want your time. Und dann wirklich, I want your time, don't ask me questions und so. Also sehr langatmig gesungen. Und ich glaube, das sorgt irgendwie so einfach dafür, dass das so sehr zäh ist. Was ich ja auch wieder im Hinblick auf das gesamte Album finde, dass die Songs ja auch alle extrem lang sind. Wir haben hier ja das sind 9 Songs und die Platte geht 45 Minuten. Und das ist halt für Strokes-Songs, die eher so ein klassisches, ich sag mal jetzt Radioformat von 3,5 Minuten haben, ist es schon sehr untypisch. Und ich glaube, der Song geht halt auch sehr, sehr lange. Und was mir halt auch noch aufgefallen ist in dem Song, ist halt, dass diese, die Drums und so, die sind halt schön offen, wenn das so in der Strophe ist und eigentlich ein, ich sag mal, ein chilliger Klang, dass man auch sagen könnte, man hängt halt irgendwie sonntags rum und man kann halt auch so ein bisschen lethargisch werden. Aber was mir am meisten ins Hirn gebrannt wurde, ist halt diese Solo-Gitarre mit so einem harten Tremolo-Effekt ganz am Ende. Ich weiß nicht, ob ihr das noch auf dem Schirm habt, aber die ist so in meinen Kopf eingebrannt, hat einen ganz harten Tremolo-Effekt und der ist halt auch so wieder, wo ich irgendwie das Gefühl habe, Mensch, würde man da zwei, dreimal drüber hören, das kann einen so nerven, weil das so hart einfach reingemischt wurde, aber es ist wiederum für mich ganz bewusst so vorne platziert, damit man halt irgendwie zeigt, das musst du dir jetzt anhören und das wollen wir dir ins Hirn ballern und das haben sie halt auch geschafft.
Ja, dafür ist es tatsächlich wichtig, den Titel und den Text und überhaupt den Kontext zu kennen. Das muss ich an der Stelle einfach nochmal sagen. Der Song ist natürlich nicht schwach. Er ist für mich auf jeden Fall der typische Song auf einer Platte, den man gerne weiterskippt. So geht es mir ganz, ganz persönlich jetzt.
Wie ging es dir denn dann weiter, Jonas? Du hast gesagt, du hast es im Auto gehört. Dann hast du gesagt, erstmal also, schwach. Und hattest du im Nachhinein einen Aha-Effekt, warum
genau,
er so schwach
war? Genau, ich habe mich erst später mit dem Auto.
Bist an der Raststätte angehalten und musste es erstmal durchschnaufen.
Dann habe ich mir nochmal. Also, natürlich habe ich mir dann wieder zu Hause mal mich erstmal so mit den Rahmendaten des Albums beschäftigt, was es da eigentlich so geht und wie die Tracks eigentlich heißen.
Ja.
Habe mir die Texte angeschaut.
Also, wir haben ja jetzt gerade einen ganz krassen Sprung gemacht, ne?
Ja.
Und zwar sind wir ja von dem ersten Song, also quasi vom Einstieg, in den für mich so in den letzten Teil reingesprungen, der sozusagen genau dazwischen ist, wo man so ein bisschen müde wird, also auch vom Hören. Wir haben nämlich vor diesem Song haben wir den Song At the Door, ja?
Genau, ja. Du sagst schon genau das, was ich sagen will. Das sind vorne dran einfach sehr starke Songs. Mach du weiter.
Ja genau, wir haben halt den At the Door und das ist für mich halt zum Beispiel eine einzigartige Komposition, die ich, für mich gab es das noch nie so in dem Strokes-Kosmos. Das ist übrigens ein richtig, richtig krasses, per Hand animiertes Musikvideo hat. Also es gibt insgesamt zwei Musikvideos dazu und eins ist so ein Lyrics-Video, also insgesamt von der Platte. Aber dieses At the Door, das empfehle ich jedem noch, sich nochmal auch anzugucken, weil die Animation ist halt nochmal ein ganz anderes Niveau, aber das ist für mich eher so eine riesige Komposition. Und danach haben wir jetzt diesen Why Are the Sundays So Depressing? Das ist so für mich so ein bisschen der Laid-Back-Sound. Und um da vielleicht auch gleich, ich weiß nicht, überzuleiten, ist halt auch so, dass der achte Song wiederum, das ist Not the Same Anymore, das ist halt, habe ich mich jetzt gerade versprochen?
Lars, ich will mal ganz kurz einsteigen.
Ich muss mich ein bisschen revidieren. Der siebte, also über den wir jetzt gerade gesprochen haben, ja?
Ja, nee, weil du jetzt gerade da...
Wird etwas chaotisch, Rafa?
Das war genau der... ich habe die Platte auch das erste Mal auf einer Autofahrt gehört, wie Jonas auch. Und direkt danach habe ich dich angerufen, Lars. Du erinnerst dich vielleicht. Und dabei kam uns auch die Idee, diese ganze Nummer hier überhaupt zu machen, bei diesem Telefonat. Und ich glaube, das war nach der Geschichte mit dem Einstieg in die Platte auch das erste, worüber wir gesprochen haben. Dieser At the Door, dieser Song, weil der echt einfach... Genau, völlig anders ist als das, was ich irgendwie so erwartet hätte. Und aber einfach richtig, richtig geil. So.
Er hatte was Episches.
Ja, genau, episch.
Ich habe gerade übrigens gefunden, was ich, um das da nochmal dran anzuknüpfen. Für mich war dieser Song At the Door eine krasse eigene Komposition und danach war mit halt hier Why Are Sundays So Depressing, der fängt ja an mit Drums und der ist so straight locker gespielt, dass das für mich wieder so, man kommt wieder sozusagen zurück zu so einer Art Homebase und für mich war das auch so gefühlsmäßig halt so der Seitenwechsel der Platte, also wenn wir jetzt ein Vinyl vor uns hätten, das wäre jetzt die B-Seite, das wäre jetzt sozusagen jetzt gehen wir so zum Ende hin und jetzt grooven wir raus. Und deswegen fand ich da auch bei dem siebten Song so sehr viele, ja, wieder typische Elemente. Also, dass man halt eben dieses Tremolo, wovon ich schon gesprochen habe, dieses Tremolo-Solo, was einem so eingebrannt wird am Ende. Das ist so, viele Bands würden sich vielleicht sagen so, okay, nee, das dürfen wir nicht so offenschwellig einfach reinhauen. Bei den Strokes habe ich eher das Gefühl, wenn das halt einfach passt und so einfach rein muss und auch so reingebrannt werden muss, dann wird das quasi so gemacht. Mhm. So, aber jetzt zu, ich würde sagen, At the Door. Was habt ihr denn dazu zu sagen?
Ja, episch erstmal und auch wirklich eine Art Komposition. Also ich habe es jetzt nicht komplett analysiert, aber also ich finde auch das Ende, das baut sich so sehr schön auf, also fast orchestral auch.
Ja, und
fast auch sakral fast auf.
Also im Intro haben wir so weirde...
Ist es fast... Also das, was im Vordergrund steht, sind alles elektronische Instrumente. Das finde ich irgendwie auch erstmal wichtig. Also du hast ja...
Kannst du da mal ein paar aufzählen oder was da genau drin ist?
Nein, du hast halt immer, also gerade am Anfang diesen Synthi, der eine Melodie spielt, die im Prinzip das harmonische Grundgerüst gibt, und Gesang. Und das baut halt echt super langsam auf. Ja, und auch hier wieder total krasses Panning. Also der Synthi kommt von links, dann kommt Gesang von rechts. So zum Beispiel.
Ja.
Später dann...
Bei dem Aufbau zu einer Art Chorus ist da auch im Hintergrund nochmal so eine Art Choräle, Choralgesang irgendwie mit drin. Genau. Also so, und auch so eine Art Orgel, so ganz subtil irgendwie mit reingemischt. Also für mich halt auch so ein Verbund aus ganz vielen, ich sag mal so rockfernen Sachen, die aber dann ja halt so einen Grundstein legen.
Und ich, was mich angesprochen hat, ich liebe das immer, wenn ich einen Song höre, den ich wo ich beim ersten Mal nicht gleich den Chorus ausmachen kann. Also du hörst zum ersten Mal den Chorus von einem Song und weißt nicht genau, ist es der Chorus? Kommt da noch was? Beim zweiten Mal kennst du ihn aber und empfindest ihn viel noch epischer, als du ihn sonst vielleicht hättest fühlen können. Das finde ich ganz stark bei dem Song.
Ja, es ist nicht so eine ganz klare, also keine so eine Standardform, ne?
Nee.
Wollen wir den da mal hören, zusammen?
Ja, gute Idee.
Können wir machen.
Ja, sehr gerne.
Dann machen wir jetzt wieder eine ganz kurze Pause und sind dann gleich wieder drin mit der Nachbesprechung. Bis gleich. Und da sind wir wieder drin bei Listen to, dem Musikpodcast. Ja, wir haben uns technisch noch mal ein bisschen hier anders arrangiert und so, aber wir haben den Song jetzt gerade gehört und bitte, Jonas, du warst gerade bei irgendwas.
Ja, ich wollte gerade eigentlich weinen, weil ich ihn so schön finde. Also es ist, wir haben ihn ja gerade eben, muss man dazu sagen, vielleicht gleichzeitig gehört. Jeder für sich und doch gleichzeitig über die eigenen Kopfhörer zu Hause. Und man möchte ihn einfach in Ruhe hören. Es gab auch eben so ein bisschen Streit, weil wir zwischendrin doch wieder angefangen haben zu sprechen miteinander über das, was wir gerade hören. Und vor allem Rafa sich dann aufgeregt hat, ey, lasst uns doch mal jetzt weiterhören. Zu Recht, denn es ist wirklich ein epischer Song, epischer Track.
Es ist vor allem ein Song.
Ich war ganz angetan eben von der, wenn man was übrig hat, sowieso für Synthi-Sounds, und man hört ja heute, man hört einfach viel Synthis überhaupt, aber das ist einfach so eine gute Auswahl an Sounds, die so stimmig ist miteinander, und man freut sich über jeden Sound, der da reinkommt, gegen Ende. Ich habe mich eben gefreut über den Brass-Sound, den man irgendwie gar nicht erwartet, und dann ist er da, es ist einfach schön und es passt total gut, es ist echt eine gute Komposition, einfach von vorne bis hinten.
Rafa?
Hab vergessen, was ich sagen wollte. Aber, Das vergessen.
Soll ich dazu einspringen?
Ja, spring mal ein, komm Lars.
Ja, also wie ich schon vorhin gesagt habe, diese Chor- und Orgelflächen, die dann irgendwie zu so einer Art Chorus irgendwie aufbauen am Anfang. Dann gibt es ja am Anfang auch noch diese quintwarmen Synthis, die da irgendwie den gesamten Ton oder die Atmosphäre irgendwie vorgeben. Dann gibt es ja auch noch also von dem Sänger gibt es ja noch, ich habe mir nur so ein paar Zeilen aufgeschrieben, so I'm not there quite yet, my head is such a mess irgendwie so. Das, also es ist auch so songtechnisch so sehr wabernd zwar alles, aber dann so lang, sobald gesungen wird, struck me like a chord, gehen halt die Gitarren los. Mhm. Es wird so eine Art Chorus, es geht so irgendwie los, aber es geht jetzt auch nicht in so eine klassische Songstruktur oder dass man irgendwie so jetzt abgeht. Da gibt es dann so Bass-Synth-Arpeggien, da gibt es eine Kick, die irgendwie so four to the floor mit rein grooved, sag ich mal, und dann kommen irgendwie so orgelartige Riser mit rein, irgendwelche Filter-Bassflächen, die da reingedreht werden. Dann fängt der Sänger irgendwie an, so Auto-Pitch, was ja auch irgendwie für mich jedenfalls ein Strokes-Novum ist, irgendwie in Kopfstimmen sich da irgendwie zu überschlagen irgendwie. Also ganz, ganz viele Arpeggien, die da mit drin, irgendwie drin sind, und dann geht das irgendwie so raus mit so einem Waiting for the Tide to Rise und irgendwie so ein ganz seichter Abgang. Hans, was hast du da vorhin gerade nochmal gesagt?
Für mich klang das wie die Ruhe nach dem Sturm. Also wenn jetzt ein Sturm vorbei ist, alles, es fehlt noch ein leichter Wind. Man merkt so, es war was Brausendes da, jetzt ist es vorbei. Echt.
Dieser Four to the Floor Kick, dann diese langen Attacks von den Synthies, diese langsam reinziehen, genau. Aber ich finde, insgesamt ist es trotzdem total, also ich finde, was Jonas gesagt hat, genau die Auswahl dieser Synthies, die ist einfach super gut getroffen, es passt alles super gut zusammen und es ist irgendwie total episch und man könnte meinen, es wäre total überladen, aber das ist es halt irgendwie gar nicht. Und das ist ein Song und das war auch das, was ich vorhin sagen wollte, Jonas, den ich gerne noch lauter mache. Also das war wirklich so, wo ich das Gefühl habe, ich muss das noch lauter hören, weil ich dieses zusätzliche Energielevel haben wollte. Und dieser Chorus einen auch irgendwie so emotional mitnehmen kann, ja, also total gut. Und deswegen hat mich dieses Reingelaber so genervt, weil ihr so laut wart plötzlich in meinem Ohr, weil ich so schön laut gehört habe. Genau, das war das Ding.
Naja, das mussten die lieben Zuhörer jetzt ja gerade nicht ertragen. Ja,
zum Glück.
Ja, wir befinden uns übrigens jetzt gerade mitten in der Platte. Also das ist jetzt der sechste Song. Es ist sozusagen, ich will nicht sagen das Herzstück, aber weil wir ja schon die ganze Zeit Komposition nennen, ist es schon, wo man denkt, das ist nicht einfach irgendein Filler, sondern da wurde sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, den Song irgendwie zu was Größerem zu machen, als irgendwie nur einem Song als Teil von einem Album.
Und ich finde es total interessant, weil ich so das Gefühl habe, dass da total viele unterschiedliche Stile auch mit reinkommen. Also so, dass man dieser Chorus, der ja, ich hätte so gesangsmäßig habe ich fast schon so ein bisschen an Crooner gedacht, eigentlich, was nicht so ganz passt. Also das stimmt irgendwie nicht, aber so, ich hatte so ein, vielleicht lag es eher an den Synthi-Flächen, die dahinter liegen, die so streicherähnlich sind, dass man an so Crooner gedacht habe oder so. Und dann kommt aber irgendwie später auch Sachen, die eher so Polyphonie im Sinne jetzt nicht von Synthesizern, sondern irgendwie Barockmusik sind. Und das fand ich irgendwie ganz witzig. Also, ja. Jonas, jetzt habe ich dich gerade unterbrochen. Oder unterbrochen.
Ja, das ist gut. Das passiert, wenn wir zu viert hier mit unterschiedlich starken Internetverbindungen unterwegs sind. Was wollte ich sagen? Genau. Es bleibt ja doch auch, irgendwie drängt es ja doch einem so ein bisschen die Frage auf, wer hat den Song eigentlich geschrieben? Also, das haben die nicht selbst gemacht. So blöd, wie es klingt.
Warum?
Daran waren die nicht alleine beteiligt. Wer hat diese Synthies gespielt? Das ist einfach, also, das würde mich doch interessieren.
Ja, was das angeht, haben meine Recherchen auch nicht viel ergeben. Ich habe jetzt zwar nicht nachgeguckt, wer jetzt drinsteht als Text und Musik. Da gab es schon immer unterschiedliche Sachen. Auch im ersten Album war übrigens der Sänger immer als Song-Credit sozusagen. Und jetzt, dann hat sich das halt auch gewechselt, dass das die Band ist. Es gibt ja keinen Synth-Spieler in der Band. Man muss aber dazu sagen, dass wir vergleichen immer die Strokes mit am Anfang, als wir teilweise die gehört haben, mit den Strokes jetzt. Die beiden Alben und die EP, die dazwischen waren, die hatten auch schon viel experimentiert, auch in Richtung Synths, aber halt auch von meiner Warte aus jetzt nicht so extrem und halt auch gar nicht so, ich will gar nicht extrem sagen, weil ich finde, es ist einfach so harmonisch eingearbeitet, dass man das immer noch gerne so als Strokes Song irgendwie wahrnehmen kann. Und das halt, ich finde das halt auch wunderbar in diesem Album, dass man The Strokes nicht einfach nur mit einem gewissen Sound, sag ich mal, verbinden kann. Es gibt diesen schon irgendwie, aber es gibt halt eben noch sehr, sehr viele Facetten, die jetzt auch bei dem Album gezeigt wurden. Ja. Mhm. Darf ich da nochmal, vielleicht jetzt auch nochmal zu einem anderen Song rübergehen?
Ja, gerne.
Selbstverständlich. Ich würde gerne nochmal weil ich an einen ähnlich epischen oder sogar noch epischen Song, epischeren Song denken musste, der auch auf Synthies basiert ist. Nur so als kleine Hörempfehlung von Daft Punk, von ihrem letzten Album, was 2013 erschienen ist, Random Access Memories. Da gibt es den Track, das ist der 7. und der ist mit Paul Williams und Touch heißt der. Geht 8 Minuten 20 und hat ähnlich epische Wirkungen oder wenn nicht sogar noch größere.
Hans, wunderbar, dass du Daft Punk auch ansprichst, weil, wie wir ja alle wissen, hat der Sänger Julian Casablancas ja ein Feature auf einem der Daft Punk-Platten.
Ah ja.
Ja, natürlich. Also,
kennen die sich auch. Ah, das heißt so,
okay. Wer weiß, vielleicht
es gibt auf jeden Fall Bindungen daran. Es gibt ja auch auf den letzten Daft Punk-Platten immer mal wieder Songs, die eher so Kompositionen sind, keine richtig krassen Hard-Hitter-Tracks wie Around the World oder sowas. Aber es kann sein, dass da vielleicht auch Mitarbeit ist, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ich finde, dass man wirft den Stein jetzt nicht so weit und trifft aber dann doch schnell Daft Punk so, auch wenn
Ich störe mich die ganze Zeit an der Verwendung des Wortes Komposition. Ich muss es jetzt einfach mal sagen.
Ja, hau raus.
Also, was wollt ihr damit sagen? Also,
naja, das ist halt, hat jetzt nicht also, so eine
Nummer. Dass jemand hingesetzt hat und Noten aufgeschrieben hat.
Ich glaube, man vergleicht das mit der Struktur, weißt du? Also, es hat jetzt nicht so diese typische Pop-Song A, B, B, A, A, B, A. Form. Und so, ja. Und so
aber
ist
das
es.
Das sind doch auch Kompositionen, oder nicht?
Ja, aber wenn man jetzt vielleicht so, ja, jetzt müssen wir uns jetzt nicht an irgendwelchen Begriffen.
Ich habe da vielleicht, doch können wir, Hans, wir können uns an Begriffen aufreiben.
Ich finde, ja.
Ich hätte da vielleicht ein Ding, um das vielleicht ein bisschen auszuhebeln an Kompositionen. Und zwar gibt es, ich glaube, mindestens 3 Punkte in diesem Album. Auf diesem Album, die ich auf jeden Fall nochmal ansprechen wollte. Und zwar geht es darum, dass im ersten Song am Ende so eine Proberam-Atmo-Studio-Aufnahme nochmal hinzugefügt wird. Das sind die letzten 20 Sekunden vom Track. Bei dem Song hier, At the Door, passiert das nicht. Aber beim letzten Song, da redet zum Beispiel der Sänger nochmal direkt zu dem Drummer und sagt sowas wie Drums, please, Fab. Also Fab Fabrizio, der Drummer. Und dann kommen die Drums sozusagen rein. Und es gibt quasi mehrere Stellen in diesem Album, wo am Ende nochmal irgendwas angefügt wird, dass es quasi so klingt, als würden die jetzt gerade mitten im Proberaum sein und irgendwie jetzt gerade eine Aufnahme fertig haben und dann wird noch so ein bisschen rumgejoked. Oder da gab es ja auch so einen bei Endless Summer, glaube ich, gab es nochmal irgendwie so den Spruch, so the click was in you, Fab, oder irgendwie sowas. Weißt du, so von wegen der Drummer hat die ganze Zeit ohne Klick gespielt, also es ist trotzdem tight geworden. Und das geht für mich in die Richtung der Komposition als Platte insgesamt. Das fügst du ja nicht einfach so rein. Du hast ja den Song jetzt nicht einfach entworfen und ups, wir haben die letzten 20 Sekunden von dem Track jetzt vergessen. Nein, ich finde, der ist da richtig reingesetzt worden, weil die strukturieren ein Album so, dass es auch diese Stellen absichtlich mit drin bleiben, die, wenn man so will, Fehler. Ich finde, das ganze Album ist insofern komponiert, um den Kompositionsbegriff jetzt vielleicht ein bisschen aufzudröseln. Aber
dann würde ich ihn gerne nochmal so weit erweitern, dass wenn Dieter Bohlen einen neuen DSDS-Hit
komponiert
macht, das ist dann auch Komposition, also wenn wir dabei sind, ja.
Ja, ist
ich glaube auch nochmal ganz anders, was unser uns.
Was, Es ist keine, die improvisieren nicht den Rest ihres Albums. Ja, das sind alles Kompositionen.
Ja.
Und trotzdem glaube ich.
Das war jetzt mein Standpunkt.
Und trotzdem glaube ich, ich meine, wir machen ja auch alle so ein bisschen Musik nebenbei. Trotzdem wissen wir, wie oft was beim Spielen irgendwie entsteht. Und wir wissen jetzt nicht, wie der Song entstanden ist, natürlich, der Track. Man hat aber so den Eindruck, der ist ausproduziert, am Reißbrett entstanden.
Ja, vielleicht, ja.
Aber vielleicht ist es auch total falsch, das wissen wir ja nicht. Aber den Mythos, also das, so wie wenn, du hast ja eben schön da skizziert, irgendwie Komposition, da sitzt man mit einem Blatt Papier in der Feder und schreibt Noten. Irgendwie das ist heute halt einfach, dass da jemand sich viel Gedanken macht und nächtelang am Computer sitzt und was austüftelt. So, das ist mein Mythos, meine Vorstellung, wie dieser Song entstanden ist. Der ist nicht beim Jam, glaube ich, entstanden. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch, wer weiß.
So, ich
ist auf jeden Fall ein Ding gerotzt worden.
Ich möchte nur mal ganz kurz den Zeitwächter spielen, aber ich hatte den Eindruck, dass Lars noch einen Song auf seinem Herzen hat.
Ja, nur kurz angerissen, aber einfach, um noch mal so eine Art Facette mit reinzubringen, beziehungsweise zu zeigen, an was mich dieses Album oder Teile des Albums eigentlich erinnern. Das geht jetzt eigentlich auch über das ganze Album. Also ich habe schon vorhin gesagt, dass es halt diesen Falco-Rock'n'Roll-Touch hat. Es gibt einen Song, und zwar ist das nach dem 7., den wir besprochen haben, Why Are Sundays So Depressing, wo das ja auch schon quasi so ins letzte Drittel reingeht und dann ja langatmig wird. So ist der nächste Song, der 8., Not The Same Anymore. Der geht für mich, von meinem Gefühl her, vom Höreindruck her, zwar in die Richtung des ersten Albums, Is This It, eher einfach gestrickt, komponiert, wie auch immer. Aber es ist sehr, sehr langsam auch wieder irgendwie so inszeniert worden. Es klingt so ein bisschen nach Trennung. Es ist irgendwie wehleidig. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, das klingt irgendwie so ein bisschen wie so ein alter R&B-Song irgendwie. Oder kein Blues-Touch, aber so dieses Herzschmerz-Ding. Vielleicht, wenn ihr da jetzt irgendwie nichts zu sagt, dann würde ich sagen, hören wir da noch mal ganz kurz rein. Wir müssen den Song ja auch nicht komplett durchhören.
Ja.
Wollen wir das mal machen? Dann hören wir jetzt noch mal den 8. Song Not The Same Anymore und bis gleich. Okay, wir sind wieder drauf.
Und es geht weiter.
Listen to Musik-Podcast hier. Also der 8. Song, ihr habt ihn jetzt alle nochmal gehört. Für mich ging der deswegen in not Richtung the same Is anymore. This It?
Sorry,
wollte nur sagen, wie. Not The Same Anymore, was habe ich gesagt?
Nein, ich wollte einfach den Titel nochmal genannt haben. Entschuldigung.
Achso, ich dachte, ich hätte ihn gerade gesagt. Hier auch Homeoffice, Corona-Version. Wir können es leider nicht treffen und irgendwie zusammen drüber sprechen. Das würden wir natürlich viel, viel lieber in einem Raum. Das war eigentlich der ursprüngliche Plan, sich zusammenzutreffen, eine Platte zu hören und dann darüber zu reden.
Und zwar vor 11 Jahren.
Ich hör grad, bei irgendwem ist gerade ein Bier aufgegangen, während ich mir eins eingegossen habe.
Das war ich.
Ja, Prost. Ich habe mir gerade ein neues.
Und das, liebe Zuhörer, ist genau der Grund, warum wir nicht geschafft haben.
Du, Lars, du hast noch irgendwas, du hattest vor dem Hören irgendwie noch vom letzten Drittel, hast du da nochmal angesetzt.
Ja, genau. Also wir waren ja, wir haben ja schon viel über den 7. Song. Also es gibt ja nur 9 Songs, deswegen können wir relativ einfach sagen, wenn man es ganz klar trennt, Songs 7, 8, 9 ist für mich ganz klar das letzte Drittel. Das
macht Sinn.
Dieser 8. Song, den wir jetzt gerade gehört haben, der geht für mich so in Richtung Is This It, aber also der ersten Platte, aber auch nur wegen des Chorus, weil was mir jetzt auch wieder aufgefallen ist, was die Strokes-Gitarristen auch sehr, sehr gut können, sie können einfach straight spielen, also nicht akzentuiert, nicht funky, einfach ganz, ganz straighten Akkord irgendwie durchhämmern und das hat dieser Song halt auch so intus. Und warum ich jetzt meinte, dass halt auch in dem Song wieder eine ganz eigene Facette aufgebaut wird und halt auch eigentlich die Leistung vom Sänger. Ich muss auch echt nochmal revidieren, was ich am Anfang meinte. Das klingt nicht so, dass er auf allen Songs quasi keinen Bock hätte. Das war schon immer so eine Ästhetik von dem. Ich finde, er hat sich gerade in diesem Album richtig verausgabt, also in alle Richtungen. Und hier hat er sowas halt so Crooner-mäßig. Für mich geht das so vom Gefühl einfach so Richtung Amy Winehouse so. Es geht so nach Trennung irgendwie. It's not the same anymore. Dann gibt es da so eine Art Verfieser-Orgel irgendwie im Hintergrund, die die auch so eine melancholische Stimmung wieder mit reinbringt. Und es klingt für mich halt nicht so nach, wir sind die coolen Rocker. Das klingt auch schon so falsch. Aber es ist halt eher so ein Herzschmerz-Song, der halt aber, finde ich, wieder in die Position der Platte perfekt reinpasst.
Mhm. Ja.
Und es klingt nicht falsch. Ich glaube, ich finde, man versteht einfach sehr gut, was du meinst, Lars, tatsächlich, wenn du das so sagst, wie eben. Sie sind halt erwachsen geworden. Vielleicht ist es das.
Und nochmal ganz kurz untermauert zu diesem ganzen, wir sind hier die New Yorker Arzi-Fazi-Truppe, die coolen. Man muss ja auch, habt ihr ja schon gesehen,
mhm.
Aber das passt eigentlich auch so ein bisschen zu dieser, ich sag mal, zu diesem höheren, nicht arroganten, aber wenn wir jetzt zum Beispiel aufs Cover gucken, das ist halt von dem Maler Buzz Quiet, oder ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, aber es ist halt ein afroamerikanischer Maler, der zu dieser New Yorker Szene gehörte, ganz jung gestorben und so, und das ist halt ein Bild von ihm, ne? Das ist quasi auch drauf, das heißt, allein schon die Referenz dazu, zum internationalen Kunstmarkt, New Yorker Szene. Buzz Quiet ist jetzt auch in den letzten Jahren, der ist ja auch schon Jahrzehnte tot, aber er ist jetzt auch nochmal, also die Kunst von ihm ist so in den letzten Jahren nochmal so richtig aufgeblümt und gefällt mir übrigens auch sehr, weil es sehr, sehr schwierig ist, so einzukategorisieren. Und es gehört aber auch so ein bisschen eigentlich, finde ich, zu dieser Atmosphäre dieses ganzen Albums dazu. Das ist halt nicht einfach irgendeine Rockband, die ihre Ästhetik irgendwie weiter ausführen, sondern ich finde, die haben sich irgendwie so gewandelt und wie gesagt neue Facetten hinzugefügt. Und das sagt für mich halt auch eben dieser vorletzte Song aus.
Mhm. Der vorletzte und der letzte. Der letzte, auch in ganz besonderem Maße.
Also er singt übrigens eine Zeile irgendwie Uncle's House irgendwas und Violent Tendencies. Keine Ahnung, wollte ich nur so von dem Trennungsgedanken, ich weiß nicht, ob es, irgendwo heißt es doch, a child prisoner grows up, genau, die Zeile fand ich auch krass, also,
okay, ja.
Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Geschichten gibt, aber ist auf jeden Fall scheinbar ein heftiges Thema,
Ja, ich finde halt textlich gerade bei den Strokes hat mich das noch nie so sehr textfokussiert. Also mir war das eigentlich auch nie wirklich wichtig zu wissen, was gesungen wird. Geht euch das auch so?
Ja, total. Ja.
Ja, aber wir waren schon im Aufbruch zu einem neuen Song, den du nochmal herausstellen wolltest. Jonas?
Ja, ich habe gerade.
Also ich muss sagen, ich bin erst durch den letzten Song drauf gekommen, dass die Strokes keine englische Band sind.
Ja, dann reden wir doch über den letzten Song. Eigentlich wollte ich das ja nämlich auch tun.
Also genau, The Mets.
Wie meinst du das denn, Hans?
Naja, ist ja ein New Yorker Baseball-Team. Und da musste ich erstmal. Da bin ich erstmal auf den Gedanken gekommen, naja, nochmal zu schauen, wo kommen die eigentlich ursprünglich her. Ja, aber Jonas, du wolltest noch was sagen. Ja.
Nee, das ist einfach, auch das ist auch, finde ich, ein Strokes untypischer Song tatsächlich für mich. Irgendwie setzt dieses Album so ein paar Marker, die irgendwie besonders sind. Das ist der dritte Song, Brooklyn Bridge to Chorus, über den wir jetzt so gut wie gar nicht geredet haben.
Dann kann sie Sprung auf den siebten Song.
Richtig. Es sind wirklich so ein paar Marker, die einfach Strokes untypisch sind, die irgendwie viel mit einem machen, Songs, die man oft hören muss.
Eternal Summer zum Beispiel auch. Aber
Eternal Summer ist für mich übrigens so der Bilderbuch-Sound so ein bisschen mit drin. Mhm.
Okay.
Jetzt ist die Frage, wir reden auch schon eine ganze Weile, ob wir uns den Song jetzt nochmal vornehmen wollen oder ob vielleicht einfach jeder nochmal ein Statement zu dem Album sagt, abschließend. Wir merken ja alle schon, dass das Album sehr viele Facetten hat und es viel zu entdecken gibt.
Gibt es denn ja jetzt bei dem letzten Song noch einen Punkt, der das nochmal bereichert mit Argumenten, sage ich mal?
Also ich finde, in Eternal Summer ist die These, die ich am Anfang hatte, aufgestellt habe, dass
Rafa, du bist jetzt gerade bei mir sehr, sehr abgehakt.
Bei mir auch, da bin ich beruhigt. Nicht. Das ist bei mir auch so.
Jetzt besser?
Jetzt ist gut, ja. Okay. Was war mit der These?
Genau, die These, die ich am Anfang ja so aufgestellt habe, dass irgendwie bei, auf dem...
Jetzt ist wieder weg.
Willst du auch nicht?
Das ist ein schlechter Effekt.
Lass mal das Wort These weg.
Wenn du zu großen Reden kommst, dann kommt dir der Computer zuvor.
Also, die These vom Anfang, meine These war ja...
Keine Chance, oder?
Okay.
Nein, leider nicht.
Dann lass ich
es. Es soll nicht gesagt werden.
Nein, ich meine, bei Eternal Summer hört man halt einfach diese verschiedenen Rollen, die in der Stimme irgendwie sind, total deutlich.
Aber wir können es nicht kommentieren.
Also wir haben davon nichts gehört. Ab der These war es rum.
Also ich muss jetzt den letzten Song jetzt nicht unbedingt hören. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Jonas.
Mir fehlen echt...
Ja...
Also da habe ich tatsächlich, ich finde ganz besonders den Song nochmal, ja. Ging es eigentlich euch, pass auf, aber ich müsste den auch echt nochmal hören gerade eigentlich.
Okay,
okay, nein, dann.
Deswegen, wollen wir nochmal hören?
Los.
Ja, Rafa ist irgendwie doch wieder bei uns.
Genau. Also Rafa ist drin.
Ich habe gerade noch ein bisschen was über Baseball gelernt in der Zeit. Okay.
Ach ja.
Ein langweiliger Sport. Naja, auch der Song, auch der Track, irgendwie keine klassische Pop-Song-Struktur, kein klassischer Pop-Aufbau. Wieder subtile Synths, die irgendwie das Ganze schmücken. Unheimlich traurig, so geht mir es. Also es berührt mich irgendwie sehr, der Song. ob er das sein soll, weiß ich gar nicht, aber irgendwie macht er mich sehr traurig. auf eine angenehme Art und Weise. Packt mich. Ja, ich mag, das ist vielleicht auch so ein bisschen mein Background, Musik, bei der auch mal geschrien wird oder geschautet wird, da ist es noch weit entfernt von, trotzdem geht der gute Mann ganz schön aus sich raus ab 2,5 Minuten.
Ja, hallihallo, liebe Hörer, hier ist der Lars aus dem Schnittraum. Ich werde es später noch ankündigen, aber ich habe während dieser Pause vergessen auf... ja, Record zu drücken. Es gibt Anfängerfehler, manchmal ist das halt so. Und deswegen, um diesen Fehler einfach auszugleichen, dadurch, dass meine Stimmanteile jetzt einfach fehlen, ich werde das jetzt einfach so zusammenschneiden, dass man einfach die anderen hört. Also viel Spaß dabei. Letztendlich bringe ich da auch nicht viel mit in die Diskussion ein, dass es irgendwie so eine Melodieschaukel gibt in dem Song. Und später... dann muss ich da nochmal eingreifen. Da geht es dann darum, dass ich irgendwie auf alte Bands komme, sozusagen, dass dieses Album es schafft, dass ich wieder an die alten Zeiten zurückdenke. Und deswegen gucke ich mir quasi an, was sonst die anderen Künstler, die ich damals gehört habe, jetzt gerade machen. Maximo Park, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys. Und dabei fällt mir auf, dass eigentlich jeder von denen irgendwie weiterhin aktiv ist, aber einfach völlig unterm Radar verschwunden ist, für mich jedenfalls. Und dann sonst sage ich auch nichts mehr. Also das in den Charts in den UK, die auf den 3. Platz eingestiegen sind mit dem Album und in Deutschland auf den 28. Platz. Und das wäre es eigentlich von mir aus der Zukunft. Der Lars, bis dann irgendwann und ciao.
Da sind wir bei der Frage, ob das komponiert ist.
Die Melodie ist mir wahnsinnig geläufig. Ich weiß nicht woher, aber
ja.
Diese Melodie kennt man irgendwoher. Ja, ganz genau.
Ja.
Was ich mich die ganze Zeit frage, was soll dieser Synthi-Bass am Anfang? Ich check das nicht. Also, bup, 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 bup.
Ja, ja, ja. Ja, so ein Pad-Sound, so eine Orgel-Sound, Pad-Sound, so ein bisschen.
Ja, genau, ja.
Ja.
Das meine ich.
Also auch hier wieder eine interessante Komposition.
Vielen Dank für deinen Einwand, Jonas, dass wir da nochmal reinhören.
Ich finde vor allen Dingen interessant, wenn man sich anguckt, wie dieses Album beginnt und wie es endet, dann. Das ist schon irgendwie. Ja, die Platte geht mit einem besonderen Gefühl zu Ende, finde ich.
Ja, ich weiß nicht, wir sind jetzt irgendwie beim letzten Song angekommen. Es gibt durchaus ein paar Dinge, die ich gerne noch besprochen. Also, es sind halt noch zwei Songs, über die wir nicht gesprochen haben, aber die ich nicht unwichtig finde. Aber Weiß nicht, ob wir es jetzt dabei belassen.
Ja, das springt jetzt wieder so zurück und hin und her und das ist eigentlich wird es dem Album nicht gerecht, weil wie Jonas sagt, du hast und wie du es ja auch schon gesagt hast, Lars, man hat dieses letzte Drittel und man hat irgendwie eh so ein das trägt einen so durch. Ist auf jeden Fall ein Album, wo es sich lohnt, es von Anfang nach Ende zu hören und nicht auf Shuffle zu drücken. Das wäre zum Beispiel mal, ne? Ja. Das haben wir jetzt gerade halt gemacht, irgendwie so. Das ist so ein bisschen das Problem.
Das ist richtig.
Ja. Deswegen weiß ich nicht, also.
Also, das ist auch für uns ja das erste Mal, dass wir es machen und auch, denke ich, gut, dass wir Kritik an der eigenen Methode üben. Ich glaube, das war heute schon gar nicht so. Irgendwie sind wir natürlich von einem zum anderen Song gesprungen. Ist so passiert. Wir können uns nochmal überlegen, ob das richtig ist oder ob wir das beim nächsten Mal vielleicht bewusst anders machen wollen. Wäre auch mal interessant. Weil gerade dieses Album, du sagst schon richtig, ist kein Album, das man auf Shuffle hören sollte. Wir haben da jetzt, ist so, wir sind ein bisschen gesprungen.
Ja, ja.
Ich bin gespannt, wo man die Tracks wiederfinden wird. Könnte mir gut vorstellen, dass man die in diversen Filmen vielleicht wiederfindet, tatsächlich. Oder dass man. Du hast doch bestimmt Art Brute gehört, oder? Und Kaiser Chiefs? Okay.
Und was machen die so?
Also auch mir hat's auch großen Spaß gemacht, dieses Album zu hören. Einmal, weil es echt ein hörenswertes Album, es gibt viel zu entdecken. Es sind, wie wir jetzt mehrfach betont haben, unsere subjektive Meinung, aber es sind wirklich starke Tracks darunter. Aber es hat vor allem Spaß gemacht, weil ich auch Lust hatte, diesen Sound sich mal wieder zurückzubesinnen zu dieser Zeit. Das liegt jetzt doch schon eine Weile zurück. Wir haben es am Anfang gesagt, für uns war es so die Oberstufenzeit, Schule, also das ist ja für uns, heute bin ich auch in der Schule, aber auf der anderen Seite als damals. Das ist schön, da mal wieder so dran zu denken und an, ich habe schon gesagt, ich war auf Festivals und habe mir bewusst nicht die Strokes angeguckt, habe ich in der Vorbesprechung gesagt vorhin. Aber hatte viele Freunde, die das gehört haben und irgendwie, ja, man war wieder zurück und tatsächlich mich bringt es dazu, diese Freunde mal wieder anzuschreiben. Ich habe zu einem Großteil davon tatsächlich gerade keinen Kontakt mehr, schon seit längerer Zeit, und die mal anzuschreiben, hey, hast du das Album gehört? Ich habe es mir jetzt ein paar Mal angehört und kann jetzt auch mal darüber sprechen, was ich gerne mit dir tun würde. Ja. Und ich glaube, Hans?
Nö, ich mache erst mal fertig, dann wollte ich auch noch.
Nein, es war auch deshalb, muss ich auch mal sagen, Strokes haben für mich persönlich auch immer so ein bisschen was, habe ich vorhin schon gesagt, was Lethargisches. Melancholisch ist vielleicht falsch, habe ich glaube ich vorhin gesagt, ist eher so was Lethargisches, worauf ich nie so Bock hatte. Das Album passte für mich jetzt aber sehr, sehr gut in diese Zeit. Also in den letzten Monat, Corona-Krise, wir haben jetzt Ende April 2020, habe es gerade halt jetzt gehört. Und irgendwie passt es gerade ganz gut zu dem, was ich so sehe und fühle. Und deswegen wird das einen besonderen Stellenwert auch in meinem persönlichen Repertoire einnehmen. Ja.
Also ich fand das Album auch als Einstieg ganz gut, und zwar habe ich mich nicht an meine Oberstufenzeit zurückerinnert, sondern an die Studienzeit, und zwar durch die Horizonterweiterung, die ich vor allem auch jetzt hier durch den Freundeskreis oder durch andere Leute bekommen habe. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht so meine typische Musik, hat trotzdem Spaß gemacht, mal das bewusst zu hören. Und ja, für mich werde ich das Album vielleicht mal so als Roadtrip-Album abspeichern, wenn man irgendwo mal länger unterwegs ist, dass man das dann vielleicht auch mal am Stück hört. Und was mich nochmal interessiert, generell, weiß ich jetzt nicht, inwiefern das da auch nochmal Resonanz von außen gibt, aber was ich als Gewinn fand, jetzt auch von diesen fast jetzt 2 Stunden, einfach mal auch euren Blick auch auf diese Musik zu hören, euer Ohr auf diese Musik zu hören. Und was ich davon mitnehmen kann, ist das, was Rafa gesagt hat, mit diesen verschiedenen Rollen, die er in den Stimmen gehört hat. Und das wäre vielleicht beim nächsten Mal für mich ein Auftrag, da auch noch mal genauer hinzuhören.
Ja, da etwas besser drauf zu achten, ganz genau. Genau.
Hey, ich glaube, wir nehmen alle ein bisschen Hausaufgaben mit.
Ja, Rafa.
Lehrer. Ja, ich hatte das, glaube ich, schon gesagt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Album, was man sich irgendwie ganz gut durchhören kann. Und ich hatte direkt nach dem ersten Mal Bock, es wiederzuhören. Und das passiert mir oft, dass es mir nicht so geht. Und das fand ich schon ganz gut. Ich fand, es war für mich so eine erfrischende Mischung zwischen irgendwie Erinnerung an Room on Fire, was für mich immer so dieses Strokes-Album ist, was ich halt einfach rauf und runter gehört habe. Und von irgendwie neuen Sachen und ganz neuen Facetten und ganz tollen Kompositionen.
Ja, die Komposition.
Ja, wirklich. Also es ist echt.
Na, cool.
Ich fand's cool. Also deswegen war.
Ich möchte hier nochmal einen ganz kurzen Disclaimer machen, und zwar habe ich bei der letzten Pause, es ist leider schon passiert, ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken.
Im Ernst?
Das heißt, die, diese eine Sache, warum jetzt wahrscheinlich, ich glaube, Jonas so komisch reingehackt ist, ich weiß noch nicht, wie ich es retten kann in der Endaufnahme, aber das werdet ihr jetzt bis dahin schon gehört haben.
Das wird eine lange Nacht für dich.
Wir müssen, was das angeht, jetzt auch nichts irgendwie neu zusammenbasteln. Das mache ich dann schon irgendwie. Drückt mir die Daumen.
Okay.
Ja, wenn wir bis dahin nichts mehr zu sagen haben, Jonas,
doch. Ich hätte noch was zu sagen. Doch, ein kleines Schmankerl für den aufmerksamen Hörer hätte ich noch. Und zwar ist ein Hörauftrag jetzt für alle. Vielleicht, wahrscheinlich ist es bestimmt schon sehr vielen Menschen aufgefallen.
Sag ruhig, Hausaufgabe.
Ja, eine Hausaufgabe, genau. Der Track Bad Decisions Nummer 4 auf dem Album, über den haben wir jetzt kein einziges Mal gesprochen. Hört euch den Track an und hört danach Billy Idol Dancing With Myself.
Okay.
Es ist quasi der gleiche Refrain.
Interessant, weil es ist ja die Single-Auskopplung, auch mit Musikvideo, in dem die Strokes auftauchen. Und darüber bin ich übrigens auf das Album aufmerksam geworden.
Ja, also ich bin bei dem Song fast rechts rangefahren, weil ich gedacht habe, ich höre schlecht.
Ja. Alles klar, dann haben wir ja eine sehr, sehr schöne Aufgabe noch für alle danach. Dann würde ich jetzt einfach die Runde mal schließen und muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit allen hier.
Jo.
Und die nächste Folge sollte demnächst, ich denke mal im nächsten Monat irgendwann erscheinen. Wir haben jetzt eigentlich vor, einmal monatlich den Hörzirkel zu etablieren, einzuberufen, und ja, wenn bis dahin nichts mehr gesagt wurde, würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode, was?
Genau, ich glaube, es ist nochmal wichtig zu sagen, dass wir offene Menschen sind, Feedback immer gerne. So ganz einseitig soll
ich gebe dir gleich Feedback.
Ja.
Eine Nachbesprechung wird es auch geben. Genau, nee, man darf uns natürlich gerne auch ein Feedback geben, Kontakt aufnehmen, in jeder Hinsicht, genau.
Leserbriefe nehmen wir auch an.
Okay.
Gut, wir haben noch keine E-Mail-Adressen und sowas eingerichtet, aber das wird man dann mal sehen. Gut, also, das war Listen to Podcast mit The Strokes. Bis die Tage.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Ciao.